Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. Wenn du den ersten Teil von Kathleens stiller Geburt noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir das absolut, denn der zweite Teil baut natürlich logischerweise auf dem ersten Teil auf und dann hast du ein Gesamtbild von der stillen Geburt von Kasimir. In diesem zweiten Teil sprechen wir vor allem über die Zeit nach der Geburt von Kasimir und die weiteren Schwangerschaften und Geburten ganz kurz von Kathleen, wie die Schwangerschaften vor allem für sie waren, wie sie sie erlebt hat und auch über den Umgang, wie Kathleen jetzt mit ihren weiteren Kindern und ihren Sternenkindern spricht und umgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass das für dich, wenn du Sternenkindmutter oder Sternenkindpapa bist, auch auf jeden Fall interessant sein kann, wenn du da noch die Frage hast, wie du das in deiner Familie gerne gestalten möchtest mit den Geschwisterkindern. Gerade wenn das erste Kind ein Sternenkind ist. Kathleen erzählt uns ganz ausführlich, wie sie die Zeit zu Hause verbracht haben mit Kasimir, denn sie haben ihn mit nach Hause genommen, was ja für viele noch so ein bisschen oder wieder so ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht auch ist. Ein Thema, worüber wir so in unserem Alltag so selten drüber nachdenken. Und ich finde es so unglaublich schön, wie Kathleen beschreibt, wie das für sie das ganz Natürlichste der Welt war. Und so ist mir wichtig, dass du jetzt nicht denkst, falls dein Sternenkind in deinem frühen Wochenbett nicht bei euch zu Hause war, oh nein, das hätte ich so gerne gemacht, oder dass du jetzt da irgendwie ein komisches Gefühl zu bekommst oder das irgendwie ganz, ganz merkwürdig findest. Für mich ist wichtig, einfach verschiedene Wege zu zeigen, wie man nach der Geburt von einem Sternenkind die erste Zeit zusammen verbringen kann oder eben auch den Abschied gestalten kann. Und das darf jedes Paar ganz für sich alleine entscheiden und der eigenen Intuition folgen. Und jeder Weg ist für dieses Paar absolut richtig. Mir ist wichtig, dass Menschen von dieser Möglichkeit wissen. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass Kathleen uns so ausführlich berichtet. Und jetzt wünsche ich dir ganz viele Inspirationen, die du aus diesem zweiten Teil des Gesprächs mit Kathleen hoffentlich für dich mitnehmen kannst.
Also er ist 33 plus 3, ist er geboren. Ja, 34. Schwangerschaftswoche. Und war halt schon echt auch ein richtig großes Kind. Ne? Ja. Mit fast 2600 Gramm und ganz vielen Haaren. Und also wirklich ein richtiges Baby. Und ja. Das sind so auch die Gedanken, auf die wir uns immer wieder fokussiert haben, dass wir eigentlich natürlich ganz viel Verlust gerade haben, aber dass wir auch super dankbar dafür sind, dass wir dieses Kind so in den Armen halten können. Und
das ist so nah beieinander, ne?
Ja, total. Also, dass der, dass wir den so sehen, dass der aussieht wie so ein richtiges Baby, der war auch wunderschön. Ich hatte tatsächlich auch zwischendurch Angst, dass ich dachte so, Gott, wie sieht er denn jetzt aus? Und jetzt ist er ja auch schon ein paar Tage verstorben und so. Und das, der war total schön. Und
gut.
Ja, ich habe auch nicht eine, also der sah in den ersten Stunden aus wie ein schlafendes Baby so, ne? Und ja, und es war total gut, dass dann auch nach zu der Geburt, das war halt total verrückt, war im Kreißsaal richtig viel los und am Ende waren wir halt wirklich zu dritt, also Alex und mein Partner und ich und wir haben halt diese Geburt
genau
zu dritt
richtig,
gemacht.
Ne?
Das war was. Also ich glaube, das hat uns in unserer Freundschaft auch nochmal total gestärkt. So.
Das glaube ich.
Und ich hatte das Gefühl, dass es für Alex auch gut war, natürlich, dass sie diesen Prozess mit begleiten konnte.
Ey, natürlich, das ist und, absolut. Ich glaube, wenn man nicht dabei ist, hat man viel krassere Gedanken auch als begleitende Hebamme, als wenn man einfach den Prozess miterlebt und auch sieht, dass, ich finde, es ist immer so absurd, man kann ja auch in so einer Situation trotzdem auch manchmal lachen oder es gibt irgendwie, weißt du, also es ist halt trotzdem ja einfach auch eine Geburt, die auch mit allem, was dazugehört, auch einfach schön sein darf, ne?
Genau, und diesen intimen Moment einfach auch zusammen zu teilen. Ich glaube, dass, dass das einfach auch was ganz Wertvolles sein kann, auch wenn es natürlich im Grunde genommen trotzdem eine stille Geburt ist und ein Kind, was halt nicht anfängt zu glucksen oder zu schreien, ne? Und einfach ein sehr spezieller Moment auch dann gerade
natürlich
mit dem mit der Geburt des Kindes im Raum steht
so, absolut
genau und Aber das war am Ende so, und das ist halt für mich dieses Gefühl auch zu dieser Geburt, das war eine total tolle, kraftvolle, schöne Geburt, die wir zu dritt erleben konnten. Und
Und auch wenn es eigentlich zu Hause geplant war, hattet ihr dann im Krankenhaus trotzdem auch so, zumindest zum Ende, dann auch so einen sehr geschützten Raum, ne?
Genau, und ich war auch nie nur auf zu Hause fokussiert, weil ich ja durch diesen Blutdruck, der in der Schwangerschaft schon war, auch immer so ein bisschen im Kopf hatte, okay, vielleicht gehen wir auch nicht nur ins Geburtshaus oder ne, sondern gehen auch in die Klinik. Das war schon nochmal, und das war auch völlig, also und dieser Raum dort, der war einfach, wir sind ja auch direkt dann dort in diesem Raum geblieben. Ja, und das war einfach, also ich habe bei keiner der Geburt meiner Kinder mal einen Kreißsaal gesehen, obwohl ich immer im Krankenhaus geboren habe. Ja. Also ich habe immer in den Wehenzimmern, Vorwehenzimmern geboren. das war total gut, also wie das war. Und
das ist so schön, dass du das so sagen kannst, oder?
Ja, und das war auch, und das ist so total verrückt und auch so strange, finde ich, an dieser Geschichte, wenn ich das so von außen betrachte oder wenn ich das mal jemandem erzähle, dann denkt er immer, ich habe das erst so vor einem Jahr ungefähr, habe ich das einem Freund erzählt und der hat mich mal so angeguckt, was? Was habt ihr gemacht? Ja. Und für uns war das so normal in diesem Moment zu sagen, okay, wir gehen jetzt nach Hause. Und ja und dann kam der Bestatter ins Krankenhaus mit so einem kleinen Sarg in den Kreißsaal und in unseren Raum. Und man sieht halt irgendwie dann auch die Panik in seinen Augen und wie er jetzt da mit uns umgehen soll. Und das hat auch ganz viel Trauer im Raum und das war total verrückt. Dann legt man dieses kleine Kind an seiner Decke in so einen kleinen Holzsarg und aber es hat sich so richtig angefühlt, diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, wir fahren jetzt mit dir nach Hause. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir als Paar zusammenfahren. Ich hätte auch mitfahren können mit dem Bestatter. Und aber wir haben uns dafür entschieden, dass wir den Bestatter mit unserem Sohn fahren lassen und wir quasi hinterherfahren mit dem Auto und kamen dann eigentlich zeitgleich auch zu Hause bei uns an. Und ich erinnere so diese Autofahrt als total positiv. Also wir haben da wirklich ganz viel auch über die Geburt nochmal gesprochen und auch gelacht. Und mein Partner hat mir auch so richtig das Gefühl gegeben, dass ich das mega gut gemacht habe. Und das war ganz, also für mich total stärkend, einfach für die nächste Zeit, auch für die nächsten Wochen, dass also diese Geburt insgesamt einfach, da hat so viel Oxytocin in mir, so viel positive Hormone ausgelöst.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Dass das passieren kann. Ja.
Total. Also natürlich war da auch immer die Trauer und es waren noch ganz, ganz, ganz viele Tränen dabei, aber es war trotzdem auch so ein ganz warmes Gefühl irgendwie zu dieser Situation und das hat sich total gut angefühlt. Und dann kamen wir zeitgleich zu Hause an und haben noch draußen auf der Straße dem Bestatter diesen Kindersarg quasi abgenommen. Und sind dann...
Habt ihr zusammen den Sarg nach oben getragen?
Haben wir den Sarg nach oben getragen.
Krass.
Sind dann da auch noch Nachbarn begegnet. Ich glaube, die haben das gar nicht gemerkt, aber das war schon auch echt, war so völlig absurd irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt jemand mitgekriegt hat in der Zeit, dass ich schwanger bin. Hat man immer nicht so viel gesehen. Aber ich glaube, dass, ich weiß nicht, also war auf jeden Fall total merkwürdig. Und trotzdem auch mit diesem Kind zu Hause anzukommen und dem quasi... einfach so dieses Zuhause zu oder da, ne, zu zeigen, ist das falsche Wort, aber irgendwie den mit nach Hause zu nehmen, da, wo der hingehört, das war so richtig. Ja, und wir haben den eigentlich die ganze Zeit dann von Freitagmittag bis Sonntag früh immer im Arm gehalten und bei uns gehabt und neben uns schlafen lassen und das Kind berührt und die Hände gehalten und Fußabdrücke gemacht und da man Partner ist da abends in die Badewanne gegangen, weil er krank wurde und ich habe mich daneben gesetzt mit dem Kind im Arm und das fühlt sich, glaube ich, für Außenstehende total merkwürdig an, auch dass man neben diesem Kind vielleicht ist oder wir haben dann auch Freunde angerufen und die Geschichte erzählt und Familie und dass wir jetzt zu Hause sind und berichtet und das war aber so, das war so normal in dem Moment für uns.
Wie schön, dass ihr da so gar keine Berührungsängste auch hattet, ne? Weil ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Eltern ja dann einfach auch der Fall, dass die sich gar nicht trauen, ihr Kind anzufassen, ne? Oder zu küssen oder so. Ja.
Also das war einfach, war unser Kind und der war halt wahnsinnig still und hat sich natürlich auch äußerlich sehr verändert dann, also schon kurze Zeit nach der Geburt, also im Kreißsaal oder beziehungsweise in der Zeit, als wir im Krankenhaus waren, erinnere ich das noch als sehr rosig und bin da auch komplett dankbar dafür, dass unsere Hebamme und Freundin eigentlich nach der Geburt direkt sich die Kamera geschnappt hat und auch eine gute Kamera sich besorgt hat im Vorhinein und dann ganz viel Fotos gemacht hat von uns und dem Kind. Ja, ganz wertvolle Fotos. Da gab es auch noch gar nicht so diese Möglichkeit der Sternkind-Fotografen oder dass man hätte jemanden organisieren können von außen. Und deswegen im Nachhinein bin ich da so dankbar für diese Bilder, weil alle Bilder, die wir dann zu Hause gemacht haben von ihm, auch schon ganz anders ausschauen. Und sich die Lippenfarbe verändert und insgesamt die Hautfarbe einfach. Ne? Und das Kind ist ja auch nach der Geburt noch fast warm und riecht nach Fruchtwasser. Und wie Babys dann auch so riechen. Und nach anderthalb Tagen kommt dann aber auch ein Geruch dazu, wo man merkt und einfach weiß, das ist jetzt halt ein Kind, was auch gestorben ist. Und das war aber in dem Moment so gut auch da wieder für uns, dass wir oder dass ich dann auch so gemerkt habe, okay, das ist jetzt wirklich nur noch der Körper und nicht mehr die Seele in diesem Kind. Und dadurch dann auch einfacher für mich oder sagen konnte, okay, jetzt darf dieses Kind dann auch Sonntag, als die Bestatterin kam, gehen. Und das hat sich dann auch gut angefühlt, dass wir gesagt haben, und das war genau der richtige Moment. Die Bestatterin kam auch und hat dann auch gesagt, ja, jetzt muss er auch in die Kühlung. Und das haben wir auch so gesehen und das war gut. Und wir haben uns genug verabschiedet dann. Und dann gesagt, jetzt ist der richtige Moment.
Das glaube ich sofort, weil das ist so ein wichtiger Teil vom Trauerprozess, ne? Dieses wirklich Zeit haben, sich zu verabschieden. Und ich finde, das wird oft so unterschätzt in dem ganzen Thema, ne? Und gerade im Krankenhaus, wenn man dann einfach auch nicht so viel Zeit hat, sich zu verabschieden, ne? Oder dann auch das Bedürfnis hat, wieder nach Hause zu gehen, weil man sich im Krankenhaus jetzt nicht so wohl fühlt oder das Gefühl hat, ich brauche jetzt einfach meine Umgebung, um auch einfach trauern zu können. Ne?
Ja, ich glaube, es ist halt auch komplett unterschiedlich von Frau zu Frau. Also ich habe auch Frauen schon erlebt und mit Frauen gesprochen nach stillen Geburten, die gesagt haben, ihnen war das total okay, dass sie dann nach 2-3 Stunden immer mal wieder sagen konnten, okay, jetzt nehmt das Kind wieder, ich brauche jetzt was anderes. Ne, also das ist auch total in Ordnung, wie so Frauen gut. So in dem Moment gewesen dann.
Ja, und das ist gut, dass du das nochmal sagst, ne? Weil jeder Trauerprozess natürlich auch unterschiedlich ist, ne? Und auch ganz, ganz individuell sein darf und wir da überhaupt jetzt keine pauschalen Aussagen eigentlich treffen können.
Ne? Nee, und also was für uns gut war, dass wir ihn mit nach Hause genommen haben, heißt ja nicht, dass es für jemand anders gut gewesen wäre oder dass es vielleicht für jemand anderen dann viel mehr diese Erinnerung immer wieder zurückgerufen hätte, vielleicht auch an diesen Zuhauseort. Und das hat sich bei uns nicht so angefühlt. Für uns war das dann in dem Moment, nee, der war hier und sollte hier auch einmal sein. Und dann, Ja, und dann kam Sonntag dann die Bestatterin und hat die mitgenommen und haben da so ein bisschen noch über die nächsten Schritte gesprochen, was wir jetzt als nächste Schritte so weitergehen müssen, dass wir uns einen Ort suchen müssen, an dem er auch dann beerdigt wird. Und so sind wir dann quasi ins Wochenbett gegangen und haben da in unserem Wochenbett zum einen ganz viel gelegen und geschlafen und gekuschelt. Und ich glaube, wir haben alle Staffeln von Lost geschaut.
Ja.
So, auch als Ablenkung natürlich, ne? Mhm. Also.
Ja, aber wenn euch das gut getan hat, dann war es für euch richtig, weißt du? Und das kann, also für jemand anders wäre es vielleicht komplett das Falsche, aber
haben wir da von Freunden diese Staffeln gekriegt und haben halt im Prinzip ja auch alle Familien, engsten Familienmitglieder und Freunde im Wochenbett zu Besuch gehabt, die ja normalerweise im Wochenbett auch zu Besuch kommen und sich dann das Baby kennenlernen und von der Geburt hören. Und ja, das war dann bei uns in dem Fall natürlich ein bisschen anders, aber trotzdem irgendwie ähnlich. Und
Und sag mal, habt ihr noch jemanden eingeladen in der Zeit, auch als Kasimir bei euch zu Hause war?
Nee, also da war wirklich
das war einfach ihr beide, ne?
Das waren nur wir beide und am Sonntagmorgen kam dann auch noch zu der Bestatterin die Alex dazu.
Ach ja.
Die war dann nochmal einmal kurz mit da, beziehungsweise hat ihren Wochenbettbesuch gemacht. Und wir haben das wirklich, also habe ich vielleicht auch schon erwähnt, aber rückblickend, vielleicht hätte man das auch den Familienmitgliedern mit anbieten können oder engen Freunden. Hat sich natürlich auch keiner so richtig getraut zu fragen, so, aber irgendwie sind wir auch in dem Moment nicht so richtig da auf die Idee gekommen. Und Ja, und irgendwie war die Zeit auch so wertvoll. Und
das glaube ich. Vielleicht wolltet ihr da auch einfach niemanden sonst noch haben.
Ne? Also wir haben halt viel telefoniert und haben waren auch mit Freunden in Kontakt und Familienmitgliedern zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben sie jetzt nicht explizit dazu geladen. Und ja, von Freitagmittag bis Sonntagmorgens hat einfach auch, vergeht die Zeit ja auch ganz schnell.
So, ne? Total.
Ja. Ja, und wir konnten dann, also die wollten, durften sich dann natürlich auch die Bilder anschauen, die wir da gemacht haben oder die Alex da gemacht hatte. Und das war eigentlich eine ganz schöne Option. Und wir hatten so gute Begleitung auch in dem Moment. Also es waren so viele Freunde und Familienmitglieder, die einfach auch so liebevoll waren und uns kleine Präsente vorbeigebracht haben. Und eine Freundin hat uns direkt, als wir aus dem Krankenhaus kamen, mit ihm haben wir im Briefkasten so kleine Kraftsteine gefunden. Also ein Kraftstein für unser Kind und jeweils einen Stein für uns beide. Und die hat sich da direkt mit auseinandergesetzt. Und also man hat wirklich gemerkt, dass so die, dass da so viele Menschen so nah bei uns waren, auch zu dem Zeitpunkt. Und
ja, das trägt auch, einen auch so, ja, ne?
Hat also total
das,
viel Kraft gegeben.
Ja, das glaube ich total. Ja.
Ja.
Und ich glaube, da sind einfach wir Hebammen schon auch privilegiert, ne? Weil wir einfach auch nochmal durch unser Hebammenumfeld natürlich auch mit Menschen zu tun haben, die sich auch trauen, diese Bilder anzugucken, ne? Und die, die das auch sehen wollen und die genau nachfragen und die auch alles wissen wollen zu allen Details der Geburt und so weiter, ne?
Also ich hatte auch das Gefühl, dass auch die Familien, also so die Eltern, Großeltern, Geschwister, dass die auch gerne sich diese Fotos angeschaut haben, einfach auch um zu verstehen, dass das halt wirklich ein echtes Kind war, so.
Ja.
Nicht alle, aber eigentlich die allermeisten. Und dass man trotzdem aber so ein bisschen immer das Gefühl hatte, man muss, gerade die Familie, habe ich ganz, ganz doll so empfunden, auch einfach ein bisschen an die Hand nehmen. Und sobald wir unseren Familienmitgliedern oder vielleicht auch Freunden so das Gefühl gegeben haben, wir sind okay. Also und wir konnten uns auch wirklich in der Zeit normal miteinander unterhalten, ohne die ganze Zeit nur zu weinen. Ja. Und haben da auch vielleicht wirklich mal einen Witz erzählt oder ne, also haben die Situation auch so ein bisschen so, manchmal fällt einem oder bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, da einfach so mit einem lockeren Spruch vielleicht auch drüber zu sprechen und sich zu erinnern. Und dann hatte man das Gefühl, okay, die dadurch atmen, so das atmet das Gegenüber komplett auf. Und nimmt dich so wieder und hat so das Gefühl, okay, jetzt kann ich mich entspannen.
Mhm.
Und also wir hatten ganz viel das Gefühl, dass wir auch unser Umfeld so ein bisschen an die Hand nehmen müssen. Ne? Und
ich glaube, das ist fast immer so, oder? Weil das Umfeld immer nicht weiß, wie sind die gerade drauf.
Ja.
Die kommen von außen in eine Situation, haben irgendwie eine Vorstellung und meistens ist es ja irgendwie die Realität anders als die Vorstellung in den Köpfen. Ne?
Ja, total. Aber ich fand das auch okay. Also im Nachhinein auch, also auch das komischerweise hat einem irgendwie auch Kraft gegeben, denen zu zeigen, okay, ich bin okay. So irgendwie. Also natürlich war man nicht immer okay und es gab auch ganz viele Momente, wo man ganz doll verzweifelt war und gerade auch mit dem Gehen des Babys im Sarg, dann mit der Bestatterin, da kam natürlich auch so der Einbruch und es fehlte das Kind im Bauch, es fehlten die Bewegungen, es fehlte das Kind im Arm und es kam der Milcheinschuss dazu, die initiale Brustdrüsenschwellung und es lief die Milch, aber es war halt kein Baby da, der das trinken konnte und das war natürlich, und natürlich kamen auch Schuldgefühle dazu, dass man sich dann doch irgendwie gefragt hat, warum hat mein Körper das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, dieses Kind weiter am Leben zu lassen und oder ist nicht einfach in die Geburt gegangen und hat halt hier ganz schnell Kind rausschubsen und dann wäre es vielleicht eine Frühgeburt geworden, okay, aber es hätte halt gelebt, so, ne, und hat man sich doch schon ganz schön viele, also gerade in diesen frühen Wochen mit viele Fragen gestellt und aber diese Geburt auch wieder hier und auch so wie dieser Prozess war zu dem Zeitpunkt und auch dann den Prozess, den wir gegangen sind, um einen schönen Platz für unser Kind zu finden, der hat da total doll geholfen und auch, dass man gesehen hat, auch durch diesen, durch diese Milch in der Brust, die ja keiner getrunken hat und die dann irgendwann immer weniger wurde, hat man einfach gemerkt, okay, der Körper, der konnte das aber, der hätte, also der konnte super gut gebären, also der hat dieses Kind super gut auf die Welt gebracht und der hätte auch dieses Kind ernähren können und das hat einem halt auch total geholfen, auf jeden Fall in der Zeit.
Das ist so verrückt, weil es einerseits so traurig ist, ne, und andererseits einen auch so stolz machen kann wieder. Ne? Also das finde ich ist auch wieder so, wo so ganz krasse, extreme Emotionen einfach so parallel existieren können. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich auch die Natur wirklich auch so ein bisschen so eingerichtet hat, ne? Dass selbst wenn dann am Ende kein lebendiges Kind da im Arm ist, dass du dieses Kind aber zur Welt bringen musst, dass du trotzdem in die Milchbildung kommst und dass der Körper erst Stück für Stück durch das Abbauen der Hormone an diesem Prozess begleitet wird und dann auch versteht und dadurch auch versteht, dass, ja, also empfand ich als total sinnvoll und auch hilfreich auf jeden Fall auf dem Weg.
Ja. Das ist so schön, dass du das sagst, weil, glaube ich, so oft ja auch die Idee ist, man bräuchte irgendwie ein Medikament, was die Milchbildung sofort unterdrückt.
Genau.
Ne?
Ja. Ja, genau. Also mittlerweile ist man ja Gott sei Dank ja ein bisschen an einem anderen Punkt, dass man einfach weiß, jetzt lassen wir, wenn die Frauen das zulassen können, einfach wirklich den Körper machen und versucht die Frauen ja auch darin zu bestärken, eher ein bisschen den Körper machen zu lassen. Ja, aber... Genau, das war so der Weg im Wochenbett. Und ja, in diesem Wochenbett dann ist man natürlich schon sehr viel mehr in Bewegung gewesen, als man es normalerweise wäre. Wir durften uns dann um einen Platz kümmern, an dem Kasimirs Körper beerdigt werden sollte. Und haben uns da ganz viele verschiedene Orte angeschaut, Friedhöfe angeschaut, Sternenkindfriedhöfe. Dann haben wir uns auch verschiedene Friedwälder angeschaut, rund um Berlin. Ja, das ist halt total schön, finde ich, in den Friedwäldern, dass es dort, also das war so unser Gedanke, dass zum einen dieser Wald, ne, ja. Das ist halt total friedlich, es ist grün, es ist ruhig und zum anderen aber auch, dass die Kinder dort an sogenannten Sternkinderbäumen beerdigt werden und dass sie dort halt irgendwie so vom Gefühl nicht alleine sind. Ne? Ja. Das war so dieses, also an diesem Baum waren zu dem Zeitpunkt noch 3 andere Jungs.
Ach wow, ach, das ist auch ein schöner Gedanke.
Mittlerweile sind es echt 7 oder 8 Kinder. Ja. Und auch ein Kind, was am gleichen Tag geboren und gestorben ist.
Wirklich. Man kann das immer gar nicht glauben, ne? Dass es dann doch irgendwie so oft auch ist, ne? Dass irgendwie Kinder am selben Tag geboren und verstorben, so, ne?
Ja. Ja, und das war irgendwie dann, das hat sich für uns richtig angefühlt, dass wir sagen, okay, wir gehen dann da in diesen Friedwald und dort wird er in einer so einer Urne beerdigt, die sich dann auch irgendwann tatsächlich auflöst und die Asche des Kindes halt auch wieder zum Nährstoff im Boden, den Baum und so, und das sind ja so die Gedanken, ne? Und total. Wieder zurück in die Natur. Das war halt irgendwie ein total schönes. So ein Gefühl. Deswegen, ich habe auch immer wieder den Lebensbaum auch so als Symbol. Ja. Und den haben wir, also wir haben uns auch echt dann mit diesem Sarg, wir hätten auch einen Sarg für 5.000 Euro kaufen können. Mhm. Wir haben uns dann aber dafür entschieden, diesen Holzsarg weiter zu behalten, in dem er da schon direkt im Krankenhaus gelegt wurde.
Ja, das glaube ich.
Und und haben den dann nochmal abgeholt von dem Bestattungsinstitut. Da war ich dann mit einer Freundin, bin ich da zum hingefahren, so. Und hab den abgeholt und also nur den Sarg. Und dann haben wir den zu Hause in ewig langer Kleinarbeit bemalt mit all diesen Symbolen, mit den Schmetterlingen, mit den Regen, mit dem Regenbogen, mit dem Lebensbaum, mit so, also wir so auch wieder als Paar für uns in so einer ganz so langen Gemeinschaftsarbeit.
Und ja. Das sind so schöne und so wertvolle und wichtige Rituale, ne, die man so zusammen macht. Und ich glaube, die werden so unterschätzt. Man denkt immer, dann bemalt man da zusammen einen Sarg, naja, was soll denn das bringen? Das Kind ist irgendwie, es lebt ja nicht mehr, es bringt uns doch das Kind nicht zurück und trotzdem. Das ist irgendwie, macht das was, ne?
Total, weil das ist halt irgendwie das, was man ihm nochmal mitgeben kann, so, ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Und wir haben dann auch von Freunden und Familie gefragt, ob ob die Freunde oder Familie noch Dinge ihm mitgeben möchten, dass die mit ihm zusammen dann in dem Sarg liegen und verbrannt werden. Schön. Und da kamen dann auch einige Kleinigkeiten noch so zusammen. Genau, die wir dann damit reingelegt haben. Und dann konnten wir uns auch nochmal dort im Bestattungsinstitut auch mal einmal vor der Verbrennung nochmal verabschieden.
Ja.
Und hatten dann dort auch eine Hebamme und Sterbebegleiterin dabei.
Weißt du, wie Clarissa heißt? Schwarz wahrscheinlich, ne?
Genau.
Ja. Ja, da sind wir in Berlin einfach gesegnet mit tollen Leuten.
Genau.
Das hat die Großstadt einfach für sich, ne?
Ja. Genau, die war dann bei uns und es war auch auch nochmal gut. Und dann auch nochmal... Dann wirklich nochmal sagen, okay, jetzt ist gut.
Und wie lange Zeit war dazwischen?
Also, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber am 23.08. ist er ja geboren. Und am 5. Oktober haben wir ihn beerdigt. Also, und die Verbrennung ist ja nicht so weit davor. Ja. Also, ich würde sagen, so irgendwann Ende September. Also, es waren schon dann nochmal 3-4 Wochen auch. Ja. Ne, weil der war ja zu dem Zeitpunkt... konnten dann ja auch erst weitermachen, als sie wussten, wo geht's denn jetzt wirklich hin?
Ja, na klar.
Geht's jetzt doch auf den Friedhof oder geht's?
Es ist Wahnsinn, wie viel Zeit dann eben doch auch am Ende oft so dazwischen liegt. Ne? Das finde ich, macht man sich auch immer nicht so bewusst.
Ja, naja, das hätte auch ganz schnell gehen können. Ne? Man hätte auch innerhalb von einer Woche eine Beerdigung auf einem Friedhof vielleicht machen können, aber das war für uns irgendwie, das war gut, dass dieser Prozess auch wiederum so lange gedauert hat.
Voll gut.
Und,
voll gut.
Ja, ja, und während dieses Prozesses und als wir uns da Sternkinderfriedhöfe angeschaut haben, kamen wir dann halt auch so auf die Idee und haben gesagt, so hier, wir wollen irgendwie diesen Tag, diesen errechneten Termin, mittlerweile sagt man ja auch eher erratenen Termin, aber der ja trotzdem irgendwie für uns so ein, wie so ein Stichtag war, ne, auf den man hingearbeitet hat irgendwo, und der dann auch sonst so vielleicht vergangen wäre, ohne dass man daraus was hätte machen oder da hätte was machen können dran, haben wir dann für uns entschieden, dass wir direkt nach der Beerdigung in diesem Friedwald auch weiterfahren an die Ostsee und dann war das dann am Montag, 5., 6., egal, an dem Montag direkt, haben wir dann geheiratet und haben dann sozusagen uns für uns dieses Datum, wo natürlich auch andere häufig dann, als man das erzählt hat, nochmal so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, jetzt habt ihr diesen Tag auch noch so, dem noch so eine so ein Gewicht gegeben, ne? Aber für uns war das irgendwie in dem Moment auch wieder so total richtig, dass wir gesagt haben, okay, das ist halt irgendwie dieser Tag, der hat eine Bedeutung so oder so,
natürlich.
Und wir wollen ein ganz klares Statement auch setzen, weil natürlich kamen auch ganz viel so Sätze, die halt einfach häufig auch fallen, ne? Und vielleicht war das ja auch gut so, wie es war und vielleicht, beim nächsten Kind klappt es bestimmt oder vielleicht sollte es ja auch nicht sein oder vielleicht,
Wahnsinn,
ne, also diese so, und wo man dann auch gleich das Gefühl bekommt, okay, wir kannten uns so kurze Zeit und das ist jetzt die Bestätigung. Natürlich haben sich alle gefragt, ist das jetzt gut, dass ihr schon ein Kind zusammenbekommt? Und das war dann auch nochmal so die Bestätigung, hatte ich immer das Gefühl, für diese Menschen, die das so dachten, vielleicht auch.
Ah, das kann doch nicht sein, oder? Wahnsinn.
Das, ne, das Schicksal hat es jetzt euch gezeigt, ihr sollt vielleicht kein Kind zusammenbekommen. So, ne? So. Und dann war für uns halt so ganz klar, dieses Statement, wir schaffen das und wir machen das. Und das ist tatsächlich auch so ein Gedanke, der uns die ganze Zeit getragen hat. Wir sind jetzt eine Familie und uns kann das keiner nehmen und uns kann auch keiner nehmen, dass wir noch ein Kind zusammenbekommen.
Ja.
Und ich konnte schwanger werden, wir konnten dieses Kind in den Arm halten und wir durften das spüren und kennenlernen und das konnte uns keiner nehmen und auch, dass wir das wiedererleben könnten, das konnte uns auch keiner nehmen und deswegen haben wir da ganz klar dieses Statement auch für uns so gebraucht und gesagt, hier, wir heiraten da jetzt, Punkt.
Voll schön.
Haben das halt auch heimlich gemacht, ohne
dass das irgendwer wusste.
Ja. Gab natürlich wieder auch nach Also rückblickend gesehen, natürlich super viele Menschen, die sich da auch vor den Kopf vom Stoßen gefühlt haben und gedacht haben, oh Mann, jetzt machen sie das alles nur unter sich und sie sind so in sich zurückgezogen und wir hatten immer noch den Bonus der Trauer, so, ne? Aber es war schon, gab schon viele, gerade so in der Familie, Menschen, die das irgendwie nicht ganz nachvollziehen konnten.
Ja, aber weißt du, ich glaube, so eine Situation kann man auch nicht nachvollziehen. Weißt du, also selbst auch Sternenkind-Eltern verhalten sich so unterschiedlich. Und wenn das für euch sich richtig angefühlt hat, an dem errechneten Termin zu heiraten, wie wunderschön ist das denn? Also,
ja, also für uns war das halt wirklich, und es war ein ganz toller Tag. Es waren, also wir haben auch ganz viel geweint und wir haben uns auch irgendwie da, das war mit Sicherheit auch mitten in der Trauer, Hochtrauerphase noch.
Na klar.
Aber es war trotzdem total gut, oder?
Dass sich das nicht widerspricht, finde ich immer wieder so spannend, oder?
Ja.
Also, dass man total traurig sein kann und trotzdem aber auch einen schönen Tag verbringen kann.
Ja.
Also,
voll.
Ne, das finde ich ist unglaublich schön, dass du das gerade so sagst. Ja.
Total. Das war, ich glaube, für uns als Paar auf jeden Fall, also ich nehme das so wahr, auf jeden Fall auch einer der intensivsten Tage. So
mit, das glaube ich.
Überhaupt diese Zeit einfach nach der Geburt und
absolut.
All die ganzen Fragen im Kopf, ob das jetzt doch vielleicht nicht der richtige Partner ist und ob das vielleicht zu schnell war mit der Schwangerschaft, die sind auch dann durch diese Phase weggewischt worden, weil man einfach gemerkt hat, dass man einfach so gut miteinander harmonieren konnte und ich glaube, mit keinem anderen Partner an meiner Seite hätte ich das so, hätte ich das so stemmen können. Also ich habe neulich, hat eine Freundin mal zu mir gesagt, weil tatsächlich sind wir auch jetzt nicht mehr verheiratet. Beziehungsweise kurz vor nicht mehr verheiratet dann. Ja, dass ich mich gefragt habe, okay, wie kann das passieren, dass wir so eine Geschichte haben und uns trotzdem so aus den Augen verloren haben. Und ja, und die Freundin hat auch gesagt, also weißt du, was ihr für immer habt? Ihr habt halt richtig, richtig gut zusammen ein Kind verloren. Und
oh, krass.
Das ist halt so, ne?
Wahnsinn.
Das,
ja, das habt ihr richtig gut gemacht, wirklich. Absolut. Ja. Ach nein.
Und wie gesagt, rückblickend hat sich das auch alles genauso richtig angefühlt. Und ich würde also ich möchte das nicht nochmal so machen, aber.
Nee, nein, man möchte das nicht nochmal erleben. Und dennoch, aber, und dennoch ist es rückblickend irgendwie gut gelaufen für die Situation. Genau, ne? Und ich finde auch, das widerspricht sich nicht.
Nee.
Ne? Also da sind so viele ambivalente Dinge, die in diesem gesamten Thema parallel existieren können, wo man vorher denkt, hä, was reden die denn da? Das geht doch gar nicht. Genau. Ne?
Ja. Und das ist, ja, das sind so individuelle Dinge, die da bei jedem Stern Elternpaar so aufploppen oder die dann auch entschieden werden. Und deswegen, ich kann auch wirklich nur alle Eltern dazu einladen, dass sie da ganz gut auf sich aufpassen und auf sich hören und sich da nicht von außen irgendwie beeinflussen lassen, sondern dass sie schauen halt wirklich, was tut euch oder was tut ihnen gut dann in dem Moment.
Ja.
Und ja, wir sind relativ schnell auch wieder schwanger geworden dann nach der Sternenkindgeburt. Und es war dann aber tatsächlich so, dass mein Körper da wahrscheinlich auch einfach, der war noch nicht bereit. Und dieser Wunsch war halt doll da und auch dieses sich daran festhalten, aber das war einfach zu früh. Und ich habe dann im Dezember, so 8 Wochen später ungefähr, nochmal so eine kleine Geburt erlebt.
Ach, wirklich? Oh, wow.
In der 9. Schwangerschaftswoche. Wir haben, es war natürlich was ganz anderes auch vom Gefühl. Und das, wir haben von Anfang an nie einen Herzschlag gesehen. Oder das Kind gespürt und war trotzdem nochmal ein ganz schön anstrengender und nervenzerreißender Prozess. Und,
natürlich.
Und parallel dazu sind alle Freundinnen zu dem Zeitpunkt schwanger geworden. Also,
das ist so oft so, oder? Und das ist so oft so.
Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, also dass wir damit drin dafür verantwortlich sind, weil das auch nach dieser Geburt von unserem Sohn halt, glaube ich, viele Paare nochmal so auch emotional zusammengebracht hat. Also es war so mein Gefühl,
oh, krass. Ich weiß,
aber die sind auf einmal alle sind schwanger geworden und hatten im Juli einen Bindungstermin dann. Ne?
Und
Juni und so, ne? Das war halt so total. Ja, und ich habe mich natürlich auch immer ganz doll gefreut für die Freundinnen, aber es war halt schon auch so.
Aber das ist nicht natürlich, dass du dich sofort für alle auch gefreut hast. Also, du sagst, es ist so natürlich.
Ja, aber, also nach der dritten oder vierten Nachricht jetzt ist wieder jemand schon gedacht,
dann ich so, oh, krass.
Und
krass.
Und gleichzeitig natürlich auch mit diesem Befund, dass man irgendwie der HCG-Wert nicht weiter steigt und dass auch diese Anlage der befruchteten Eihülle oder ne, dass sich nicht weiterentwickelt und dass man jetzt guckt, was ist das jetzt und so, ne? Das war halt dann schon so, und oh Mann, werde ich jemals irgendwie in meinem Leben ein Kind nochmal in meinem Arm halten dürfen. Also da war auch ganz viel Trauer und
natürlich
nochmal. Auch wieder nachblickend hätte man sich vielleicht auch einfach ein bisschen länger Zeit nehmen sollen, vielleicht auch. Mhm. Aber das hat sich auch wieder gut angefühlt zu sagen, okay, wir probieren es jetzt einfach und wenn jemand zu uns kommen möchte, kommt er halt. Ne? Und,
ja, klar. Und magst du noch ein bisschen erzählen, wie ihr mit eurer zweiten Geburt umgegangen seid?
Meinst du mit der kleinen Geburt?
Mit der kleinen Geburt?
Mhm. Ja, also ich war schon, also schon auch ängstlich, weil es auch nicht so ganz klar war am Anfang, ob das vielleicht doch eine Eileiterschwangerschaft sein könnte oder
okay,
so.
Okay, es war von Anfang an so ein Thema irgendwie.
Ja,
okay.
Genau. Und war dann schon auch immer wieder bei meiner Ärztin, die super war. Und dann, das war auch über Weihnachten dann auch im Krankenhaus und hab dann nochmal schauen lassen und hat sie nehmen lassen. Und dann am Ende war es aber so quasi, dass zu meiner eigentlichen, also die erste Periode ist ausgeblieben.
Mhm.
Und bei der zweiten eigentlichen Periode, ne, so wie das ja ganz häufig ist, ist das dann einfach, habe ich dann eine ganz starke Blutung gehabt.
Ja, und, also das heißt, das kam dann ganz von alleine.
Genau,
und
das kam
dann.
Mhm.
Ja, ihr musstet das nicht nochmal anstupsen oder so.
Nee, sondern, aber da hatte ich natürlich total Angst vor, dass wir dann auch vielleicht zu so einer Nachkuretage oder ins Krankenhaus müssten oder dass ich am Ende vielleicht... war natürlich diese ganzen Bilder in meinem Kopf von der Eileiterschwangerschaft vielleicht dann auch nur noch einen Eileiter habe.
Natürlich,
was dann auch wiederum die Chance nochmal ein lebendes Kind in den Arm halten zu dürfen, dann nochmal vielleicht etwas herabsetzt und so. Das waren halt schon viele Ängste auch da. Ja,
das glaube ich.
Die waren aber auch alle ganz toll. Also ich glaube, wir waren in der Zeit in 2 oder 3 verschiedenen Krankenhäusern, weil immer so, dass sich...
wegen den Feiertagen.
Wegen den Feiertagen auch und so.
Ja.
Und die waren alle immer mega empathisch und haben da auch ganz zugewandt, fand ich, so auch die Gynäkologen dann dort.
Schön. Ach, das ist schön.
Ja, naja, und dann bin ich um Ostern herum, Ende April oder so, wieder schwanger geworden.
Wow.
Genau. Und anderthalb Jahre nach der Geburt von Kasimir konnten wir dann Ende Dezember unseren zweiten Sohn, den kleinen Bruder von Kasimir, in den Arm nehmen.
Oh, wie schön.
Ja. Und ja, dem ging es auch richtig gut.
Und geht's immer noch.
Der ist jetzt, ist jetzt 6 Jahre alt und echt so.
Oh, wow.
Ja. Und das ist, ja, das ist, also ich habe dann noch mal knapp 2 Jahre später noch eine Tochter geboren. Der geht's auch richtig gut.
Ach, wie schön.
Ja, und es waren gute Geburten. Das waren total gute Geburten. Und
schön.
Trotzdem auch ängstliche Schwangerschaften, auf jeden Fall.
Natürlich, na klar.
Ne, das ist, trotzdem konnte ich mich so ein bisschen auf diesen Fokus, oder mich darauf fokussieren, dass diese Kinder da, und das habe ich tatsächlich in den Folgeschwangerschaften viel bewusster gemacht, dass ich mit den Kindern gesprochen habe und ihnen regelmäßig sagen konnte, dass ich mich, dass sie sehr willkommen sind und dass ich mich sehr auf sie freue und so alles das, was man vielleicht beim ersten Kind noch so, so was so ein bisschen absurd ist, dass da auf einmal im Bauch wirklich jemand wächst, der wirklich ein kleiner Mensch ist und man sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen kann, dass das auch ein richtiges Baby ist, was da im Bauch ist und dadurch vielleicht manchmal auch nicht ganz so viel mit diesem Kind in den Kontakt tritt oder so, ne? Das habe ich dann auf jeden Fall in den Folgeschwangerschaften viel bewusster machen können auch.
Und ach, das ist auch schön, dass du das sagst, weil als Hebamme wissen wir das ja, ne? Oder werden ja auch selber manchmal so belächelt, wenn wir dann den Frühschwangeren erzählen und rede ruhig schon ganz viel und also wir kriegen oft verrückte Blicke. was erzählst du mir gerade?
Ja,
ist doch noch so mini und
genau. Was singen? Lied singen? Gute Nacht, Lied singen?
Das ist doch gerade erst da und so und so. Ja.
Aber ja, voll gut. Auf jeden Fall. Und das sind natürlich auch so Sachen, wo man sich dann hinterher auch nach der stillen Geburt immer so gefragt hat, oh Mann, und hat er eigentlich gewusst, dass ich ihn auch total lieb habe und so, ne? Oder hat er immer nur das von diesen vielen Sorgen und den, und das sind halt dann auch ganz klar einfach Momente, wo man, die man ja nicht mehr zurückholen kann.
Ja.
Und deswegen, dass man da einfach, das habe ich dann für mich in diese Folgeschwangerschaft mitgenommen, wirklich diese Momente halt so genießend und versucht dann da auch bei den Kindern zu sein. Ne?
Richtig schön.
Ja.
Ja, aber ich finde, in gewisser Weise kann man das schon nachholen, oder? Also, ich weiß nicht, es klingt vielleicht für manche jetzt auch merkwürdig, aber ich habe schon das Gefühl, dass man auch immer noch in Kontakt sein kann mit
Fall.
Der Seele von dem Baby und
das
auch nochmal nachholen kann, zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, das finde ich total toll, auch immer von meinen Kindern. Bei uns ist das kein Tabuthema, wir reden auch mit den Geschwistern. Natürlich fragt man sich immer, wie sehr belastet man die Geschwister mit so einer Geschichte, sage ich mal. Aber es ist halt trotzdem so, dass für uns von Anfang an klar war, dass Kasimir einen festen Platz hat und dass unsere Kinder an der Hand kleinere Geschwister von ihm sind und dass das der große Bruder war. Und es ist halt immer wieder so, dass die Kinder auch anfangen, über ihren großen Bruder zu sprechen. Und wenn nach der Trennung von meinem Partner hat meine Tochter immer wieder angefangen zu sagen, dass sie mich ganz doll lieb hat. Und ich habe dann immer wiederholt, ich habe euch auch super, super doll lieb. Und dann hat sie immer aufgezählt, Kasimir, mein zweiter Bruder und mich. Also es ist ganz klar, dass sie sich auch immer zu dritt sehen. Ne?
Wow.
Und
eigentlich ja zu viert sogar, ne?
Ja. Ja, also gut, von dieser kleinen Geburt haben wir jetzt tatsächlich gar nicht so viel gesprochen, aber wann kann ich das auch den Kindern nochmal sagen? Aber das war tatsächlich für mich auch. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich schwanger war, aber es fühlt sich irgendwie anders.
Es
fühlte sich anders an, dadurch, dass wir nie ein Kind in der Gebärmutter gesehen haben.
Ja. Das, und weil es auch von Anfang an so in Frage gestellt wurde wahrscheinlich, ne?
Ja,
ja,
ja, ja, genau. Das,
ja, ist interessant, wie unterschiedlich auch das so wahrgenommen wird dann, ne?
Mhm. Ja. Ja, nee, aber zum Beispiel, mein Partner, der hat dann auch durchaus, wenn er gefragt wurde, oder wenn wir darüber geredet haben, wie viele Kinder wir haben, hat er auch das, auch diese kleine Geburt immer mit aufgezählt. Also für den war das schon auch immer ganz klar, auch das gehört auch zu uns.
Ja,
absolut. Und hatte auch einen Namen von ihm bekommen. Also tatsächlich
Ach, super.
So
wie schön.
War ja auch,
Spannend, dass er ja fast eher den Namen dann, wie sich's anhört, gegeben hat als ja. du, ne?
Na, ich zusammen überlegt ja, tatsächlich. Ja, ne? Also doch. Wir hatten Kasimir und wir hatten damals als Idee, dass unsere Kinder den Namen mit dem Anfangsbuchstaben von einem von uns jeweils sozusagen, also okay. von beiden mhm. von uns dann bekommen, also K und ja. A mit Kasimir. Mhm. Und dass quasi diese kleine Geburt, ein kleines Kind sollte dann, oder hieß dann Karchen.
Ach, so. Süß. Ach, schön.
Das war aber ein ja. süßlicher Junge. Genau. Ja, und die beiden haben immer wieder Phasen, wo sie auch über ihren großen Bruder sprechen. Und haben jetzt auch bei ihrem Papa und seiner neuen Freundin einen kleinen Bruder. Ja, und meine kleine Tochter kam dann neulich nach Hause und war irgendwie ganz traurig. Guckte auch irgendwie so betrübt. Und dann habe ich sie gefragt, was er denn hat. Und ich dachte, sie antwortet jetzt, sie ist jetzt irgendwie, sie vermisst ihren Bruder, sie vermisst ja. Das Baby. Und dann hat sie mich angeguckt so, ich vermisse Kasimir, ich würde den gerne kennenlernen. So,
och, wow.
Und das hat sie so, sie ist vier, ne?
Ja,
und
das
so
ja
da mhm. so ganz klar auch geäußert. Und
also ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass man die Kinder damit belastet, sondern ich glaube, die Belastung ist viel größer, wenn man nicht drüber redet, oder?
Genau, das habe ich oder? Tatsächlich auch so aus dem Bekanntenkreis mhm. und Freundeskreis mitbekommen, dass es halt Menschen gibt, die erst im späteren jugendlichen Alter oder mhm. als Erwachsene erfahren, dass sie ja. vielleicht das zweite oder dritte Kind ja. Sind.
Genau.
Und vielleicht sogar auch die Frage aufkommen könnte, wäre ich überhaupt da, wenn dieses Kind geboren wäre? So, ne? Das,
ja.
Ja, wenn dass mein Sohn mich irgendwann nochmal fragen sollte, dann kann ich da ganz klar immer mit auf jeden
natürlich.
Fall antworten.
Ja,
weil,
na klar.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, das fühlt sich so an, dass diese beiden Seelen trotzdem zu uns gekommen wären.
Ja.
Egal wie, auch
ja.
wenn es vielleicht ein
auch
Jahr später
schnell.
Gewesen
ja.
wäre oder auch ganz schnell, wer weiß.
Ja.
Aber doch, das fühlt sich auf jeden Fall so an.
Schön.
Und ja, also es ist auch nicht, war auch nie das Gefühl, das ist jetzt ein Ersatz, ne? Also das fühlt sich ja.
ja
auch oft oder das
total.
Wird ja oft so ein
das
bisschen
wird oft so gesehen,
ne?
wollte ich gerade
genau.
sagen. Von außen kommt dieser
genau.
Gedanke immer,
genau.
ne? Die Heilung ja. von so einem Erlebnis ist dann das nächste Kind, ne?
Genau,
ja.
genau. Also das ist ganz schnell so dieses, ne, jetzt kommt das nächste und das nächste und das nächste.
Ja.
Das war, wie gesagt, für uns war dieses Gefühl ganz klar da, also wir können zusammen schwanger werden, wir können Kinder bekommen und wir haben das einmal schon geschafft und wir möchten das nochmal erleben. Und wir möchten
schön.
Mit vielen Kindern an einem Tisch sitzen und ja, und deswegen war das halt irgendwie gar keine Frage, dass wir es halt nicht nochmal probieren tatsächlich und dann auch, wenn es sich für uns gut anfühlt, und das hat sich halt einmal ganz schnell gut angefühlt und einmal
ja.
nochmal ein bisschen gewartet, weil dann musste ein bisschen Zeit zumindest vergehen.
Ja, verstehe ich auch.
Ja. Auch wenn es nicht
ist auch trotzdem
war,
nicht,
ne?
wollte ich gerade
also,
sagen, also für euch länger,
ja.
aber für andere trotzdem schnell.
Ja, also auf jeden Fall. 5 Monate waren das dann, glaube
ja.
ich, nochmal so, ne? Das ist schon, ja, trotzdem schnell, auf jeden Fall. Und es war aber auch gut bei uns, das als Paar nochmal, auch so nochmal die Zeit der zweiten Schwangerschaft einfach auch nochmal anders zusammenbringen konnte. So.
Ja, das glaube ich. Und sag mal, gibt es irgendwas, wo du denkst, hättest du irgendwas vorher gewusst? Hättest du irgendwas anders gemacht? Oder? Oder irgendwas, wo du denkst, dass, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wo du irgendwie denkst, das wäre wichtig, das anderen Sternkindeltern mit auf den Weg zu geben?
Ich bin jetzt natürlich, oder bin jetzt an einem Punkt hier in diesem Podcast, es sind relativ viele Jahre vergangen und ich habe 2 Kinder an der Hand, das große Glück, 2 Kinder an der Hand haben zu dürfen, und bin da sehr, sehr dankbar drüber und sehe jetzt heute diese Geschichte mit Kasimir auch mit ein bisschen Abstand und vor allen Dingen auch wirklich mit dem ganzen Positiven. Und ohne Kasimir hätten mich so viele Wege gar nicht, oder wäre ich gar nicht in so viele Wege geschickt worden, und ich wäre heute nicht hier. Und es gibt so viele Dinge, die durch diese stille Geburt in mein Leben getreten sind und passiert sind, und am Ende ist das auch irgendwie genau gut so gewesen, wie es war. Aber ja, wäre meine Geschichte anders und hätte ich jetzt nicht 2 Kinder an der Hand, würde ich vielleicht auch nicht so sprechen können, wie ich es jetzt hier getan habe. Ich möchte, dass sich alle Sternmamas einmal umarmt fühlen und Sternpapas von mir. Und was würde ich anders machen? Ich weiß nicht, also von der Option, dass man sein Kind hätte vielleicht zu Hause bekommen können, habe ich gar nicht gewusst. Und das wäre vielleicht schön gewesen, das nochmal, ja, einfach als Option in den Raum zu stellen.
Und sag mal, gibt es noch irgendwas, was du Hebammen für eine Folgeschwangerschaft in der Begleitung mit auf den Weg geben möchtest?
Ich habe neulich die Frage von einer Kollegin bekommen, die jetzt ein paar nach stiller Geburt begleitet und beim zweiten Kind, und sich gefragt hat, was sie denen Gutes tun kann. Und
ja.
ich auch nur sagen konnte, sei einfach du selbst und sei da und bleib da und geh hin und nimm das nicht einfach oder ne, also selbst wenn dir mit dem zweiten Kind super gut zurechtkommen und es gibt keine großartigen Probleme, es ist halt so, einfach da zu sein, zuzuhören, anzusprechen, auch gegebenenfalls, ne, muss man mal ein bisschen schauen, wie die Paare drauf sind, so, aber auch zu von dem großen Geschwisterkind zu sprechen und das nicht auszublenden, das einfach, das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste, dass man da Präsenz zeigt.
Und da hast du total recht, weil also ich glaube schon, dass oft auch gerade, wenn Leute sehr schnell wieder schwanger werden, manchmal ja auch diese ganze Sternenkind-Thematik gar nicht so richtig aufgearbeitet wurde. Ne? Und dann zum einen in der Schwangerschaft mega aufploppt und einem echt die Schwangerschaft auch nicht unbedingt leichter machen kann. Und genauso auch bei einer Geburt, das manchmal nochmal ein Riesenthema sein kann. Ne? Ja. Das hast du jetzt nicht so beschrieben. Ja. Voll schön. Aber also ich kenne es auch aus der Geburtsbegleitung, dass manchmal irgendwie dann eine Geburt stockt und man sich fragt, was ist denn da los? Und manchmal lohnt es sich da auch nochmal anzusprechen.
Ja,
was ist in deinem Kopf? Denkst du gerade an das, was du vorher erlebt hast? Ja. Und dann muss man auch da manchmal nochmal, es ist die schwierigste Situation in der Geburt, sowas dann aufzulösen. Es ist immer gut, das vorher zu tun, aber trotzdem, dass wir Hebammen das auch mit in unserem Fokus haben, ne, und eben
auf jeden Fall. Und ich würde auch sogar sagen, dass ich, also in der Schwangerschaft war ich auf jeden Fall Angstpatientin, auf jeden Fall. Und in der Geburt, das war gut, habe ich mich gut begleitet und auch, es war wieder eine schnelle und kraftvolle Geburt. Da hatte ich gar nicht so viel Zeit, mich auseinanderzusetzen, dass ich jetzt irgendwie an tatsächlich an Kasimir viel gedacht habe. Und dann aber im Wochenbett ist mir das ganz doll aufgefallen. Und ich hatte also mein zweiter Sohn, der ist in der 37. Schwangerschaftswoche geboren. Und der war halt so ein typisches, so spätes Frühchen, sag ich mal, was dann auch so ein bisschen trinkfaul ist und irgendwie den Mund nicht so richtig aufgemacht hat und aber ganz dann doch viel auch geweint hat. Und ich, also ich bin in der zweiten Nacht schon wirklich fuchtig geworden, dass das jetzt hier nicht geklappt hat mit dem. Und aber andererseits hatte ich so eine Schuldgefühle, weil jetzt hatte ich doch endlich dieses Baby im Arm und konnte das so erleben. Und dann bin ich aber so gerantig ihm gegenüber. Und ich konnte nicht schlafen, er hat geschrien, meine Brust hat wehgetan. Und sind ja alles diese normalen Gefühle, die Wöchnerinnen dann auch haben. Und trotzdem auch mit diesem Schuldgefühl gegenüber, dass ich ja nun eigentlich nur glücklich und froh sein dürfte.
Ja. Und das warst du ja auch im tiefsten Herzen. Und trotzdem gab es halt eine Situation obendrauf, die halt auch herausfordernd war.
Genau. Und ich glaube, das hat sich schon auch gezogen, auch durch die gesamte Wochenbettzeit, aber auch durch diese ersten Monate mit ihm. Dass es schon immer so ein bisschen so ein bisschen ambivalente Gefühle auch gab. So, ne? Also
Ist schön, dass du das nochmal ansprichst.
Und ich glaube, das ist halt total gut, wenn man dann einfach eine Begleitung hat, die das auch mit wahrnimmt, ne? Dass da einfach auch so auch das Wochenbett von Zweifeln und Sorgen und aber auch Gefühlen noch vom ersten Kind da noch so mit
begleitet ist mitschwingt, sind. Ne?
Ja,
absolut.
Ja.
Ach, Kathleen, ich danke dir so sehr, dass du so ehrlich und offen und ausführlich hier berichtet hast. Ich glaube, das hilft ganz, 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 ganz vielen Menschen.
Ich würde mich super freuen, wenn das so ist und mir das wünschen. Und danke, dass ich hier sein konnte. Das ist eine ganz schöne Erfahrung, auch das einmal so zu teilen tatsächlich. Das ist ja eine Geschichte, die wirklich nur, also dem Umfang auch wirklich nur ein ganz ausgewählter Kreis von Menschen
natürlich
so erfahren hat.
Ja, und also ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass du das teilst, weil das ja genau so eben ist. Ne? Und dadurch ja auch häufig Menschen, die jetzt nicht in ihrem Umfeld Sternenkindeltern haben, auch überhaupt nichts davon erfahren.
Ja.
Und also mein Wunsch ist ja tatsächlich auch, dass auch andere Menschen, die eben nicht Sternenkindeltern sind, dass auch andere Menschen diesen Podcast hören, um einfach auch so ein bisschen ein Gefühl für so eine Situation zu bekommen. Ja, und
total. Ist schön. Und was man auch sagen muss, dass es halt super in dem Moment, wo wir unser Sternenkind geboren haben, gab es so viele Menschen, die rundherum aufgeploppt sind. Mhm. Egal, ob jetzt bei den Großeltern oder bei den Nachbarn, die erzählt haben, wir haben ja was Ähnliches erlebt. Na, bei uns war das ja damals noch so und so. Wir dürfen ja die Kinder gar nicht sehen. Und also es gibt so viele individuelle Geschichten, die dann auf einmal zutage kommen, von denen man sonst vielleicht auch nie gehört hätte, weil das auch so ein Tabuthema immer noch ist. Ne?
Ja,
und
absolut.
Und auch, ne, wenn man jetzt selber sich vorstellt und sagt, ich bin Hebamme, ich habe drei Kinder, zwei Kinder an der Hand und eins im Herzen, das ist immer im ersten Moment natürlich so, ne? Aber
Absolut, aber es öffnet auch Türen.
Und zum Leben gehört auch einfach immer der Tod dazu. Das ist halt einfach so. Und das ist halt in unserem Beruf ja auch Gott sei Dank sehr selten so, aber es ist halt sehr präsent. Ne?
Ja, uns ist es viel bewusster als vielen anderen Menschen in ihren Berufen. Ja. Davon gehe ich auch aus. Ja. Absolut. Ach, schön. Liebe Kathleen, ich kann mir vorstellen, dass wir bestimmt auch nochmal über alle möglichen anderen Themen vielleicht sprechen, wenn du Lust hast. Da können wir das ja auch nochmal wiederholen. Wir lassen uns einfach überraschen, wie sich das hier alles weiterentwickelt und wer sich alles meldet und interviewt werden möchte. Also, alles Liebe für dich, liebe Kathleen.
Ich bin immer wieder berührt, wie schnell eine Verbindung zwischen Sternenkindeltern entsteht, wenn sie sich über ihre Erlebnisse austauschen. Und wie schnell man auch über so ganz persönliche Dinge spricht, wo man sich sonst im Leben sehr gut überlegen würde, wem man so eine persönliche Geschichte erzählt. Und so danke ich Kathleen wirklich von ganzem Herzen für ihre Offenheit, ihre Geschichte so persönlich mit uns allen zu teilen. Das berührt mich unglaublich. Und ich finde das so stark von ihr, dass sie ihre Geschichte der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt hat, um anderen Sterneneltern vielleicht damit auch helfen zu können. Und das ist der Wunsch von Kathleen und von mir mit diesen beiden Folgen. Wenn du nördlich von Berlin in Brandenburg wohnen solltest und nach dieser Folge das Gefühl hast, die ist meine Hebamme für meine Folgeschwangerschaft, dann verlinke ich dir in den Shownotes natürlich ihren Kontakt. Und was wichtig zu wissen ist, dass du dich ganz früh am besten mit positiven Test melden solltest. Denn der Hebammenmangel ist leider wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Ich wünsche dir, dass vor allem die positiven Dinge aus unserem Gespräch noch in dir nachklingen können. Und wünsche dir von Herzen alles Liebe, alles Gute. Deine Doro.